in dem Manifest von Barking Dogs United, welches eben auch gerade in Weimar zu finden ist. Da heißt es, wir arbeiten an einer Zukunft, in der es keine Künstler mehr gibt, nur noch Nicht-Künstler. Das ist natürlich eine ziemlich starke Antithese auch zum Satz, den der Herr Beuys vor nicht allzu langer Zeit geprägt hat, nämlich der Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Also ein ziemlich starkes Nein kommt da aus Weimar an dieser libertäre Losung. Inwieweit verstehst du denn, als jemand, der diese Ausstellung auch mit im Blick hatte immer, inwieweit verstehst du denn diese Losung von Beuys als Lüge, vielleicht auch als Anmaßung oder als Drohung?
Also ich finde, also zum einen ist Beuys ja ohnehin eine sehr problematische Figur, weil er zwar in Deutschland immer noch hoch geschätzt ist, aber im Ausland zum Glück auch sehr stark kritisiert worden ist, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass Beuys Mitglied der Grünen war und zwar Mitglied des rechten Flügels der Grünen. Also Beuys ging es ja auch immer wieder um die Zurückeroberung der Ostgebiete. Das zum einen, zum anderen aber konkret zu der Aussage zu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler innerhalb von kapitalistisch industrialisierter Produktion, würde ich erstmal für eine Unverschämtheit halten. Und zwar einfach deswegen, weil ein Großteil der Bevölkerung überhaupt gar nicht die Muße, also überhaupt nicht den bürgerlichen Hintergrund oder die bürgerliche Lebensführung zur Verfügung gestellt bekommt, die dazu möglich ist, um im bürgerlichen Sinne Künstler zu sein. Und das wäre dann halt gleich die zweite Frage an Beuys Aussage, was um Gottes Willen ist daran so besonders erstrebenswert, Künstler zu sein, außer dass man halt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft dadurch einen extrem privilegierten Status hat, an dem aber das einzig Revolutionäre wäre, ihn abzuschaffen. Also wie das dann sozusagen in dem Manifest von Barking Dogs United gefordert ist, zu sagen, dass es halt nur noch nicht Künstler gibt, wäre eigentlich die Utopie. Und das deckt sich ja mit so jetzt den wirklich revolutionären Künstlern, denen es in erster Linie ja meistens um die Abschaffung der Kunst ging, also sowohl den Künstlern während der russischen Revolution, also um 1917 rum, als auch zum Beispiel im kapitalistischen Westen zur selben Zeit solchen Leuten wie denjenigen, die am Bauhaus gelehrt haben.
Das klingt, und das ist auch eine ziemlich klare Absage an Kunst als Allheilmittel. Die Frage, die so am Ende der Ausstellung für mich stand, hast du auch schon thematisiert, und zwar in so einem Beipackzettel, der bei der Ausstellung auslag. Und zwar die Frage, wie kann denn künstlerische Produktion anmaßend sein, wenn ihre gesellschaftliche Rolle selbst in der Kritik noch der Marktpolitik zuspielt, die sie angreift. Hast du neben der Frage auch noch eine Antwort?
Naja, also ich meine, wie in der radikalen politischen Praxis ist es so, dass man halt immer das eigene Feld kritisiert, also dass die radikale Praxis eigentlich höchstens darin bestehen kann, das eigene Feld zerstören zu wollen. Also sowohl in der politischen Praxis als auch in der künstlerischen Praxis. Dafür gibt es so historisch ein paar ganz schöne Beispiele von Menschen, die das versucht haben oder die das auch immer wieder versuchen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Alice Kreischer und Andreas Siegmann haben Mitte der 90er, ich glaube 96 war das, zusammen mit Dirk Schmidt, damals eine Messe veranstaltet, die hieß Too Okay, wurde beim Siemens Art Fonds, also bei Großsponsoren der extrem problematischen Art, beantragt. Davon haben die auch ganz viel Förderung bekommen. Sie haben dann dieses ganze Fördergeld dafür ausgegeben, um Siemens zu kritisieren und Siemens radikal zu kritisieren und in den Dreck zu ziehen. Und das zum Beispiel ist ja schon eine Form, in der man sich der eigenen Position als total insignifikanter künstlerischer Produzent stellt und gleichzeitig aber den benutzt, um ihn gegen das zu richten, wofür man selber eingekauft wurde. Also weil ansonsten ist es schon so, dass ich sagen würde, dass halt so Boris Awatow mit seiner Aussage, dass bürgerliche Kunst nur Vorstellungen der Welt produziert und keine Welt, halt einfach recht hat. Und dass aber das Problem innerhalb des Kapitalismus auch ist, dass sobald das aufgelöst wird, also sobald Kunst anfängt, Welt wirklich zu produzieren, also versucht produktiv zu werden, es halt in Design übergeht. Also dann einfach eine vollständige Affirmation von kapitalistischen Produktionsregeln stattfindet und man so umgekehrt besser, so wie Nikos und Naomi das ja auch versucht haben, die Kunst als Raum beibehalten kann, um von da aus einen taktischen Angriffspunkt zu haben. Also um praktisch aus der gefestigten Stellung, die einem das Bürgertum aus völlig falschen Gründen zugesteht, besser schlagen zu können.
Nun ist das Beispiel, was du bringst mit Siemens, ein ganz schönes, weil die Realität ist ja dann eher eine andere, dass zum Beispiel Street Art Künstler, recht aktuelles Beispiel, auch bei großen Firmen eingekauft werden, dort dann irgendwas produzieren und das aber eben nicht in so einem kritischen Diskurs dann stattfindet, sondern einfach das, was auf der Straße sonst stattfindet, einfach in der Galerie zum Beispiel oder in einem Verkaufsshop stattfindet. Prinzipiell kann man schon sagen, das, was ich vorhin auch angedeutet habe, dass eben die Kunst immer mehr diesen Unterhaltungscharakter für Konsumenten bekommt, die sich eben Kunst ansehen oder kaufen. Es gibt ein paar Menschen, die setzen da noch Unterschiede, also was zum Beispiel Produktionsweise oder Organisationsform von Künstlern angeht. Mhm. Und da gibt es ja auch seit, ja, ich glaube, knapp 2 Jahren so das Schlagwort der digitalen Bohem, die da die Runde macht. Also junge, kreative Leute, selbstständige Leute, die jetzt auch in ja, mehreren Büchern schon als Alternative daherkommen zum Brotjob, zum unbefriedigenden Brotjob, der um 9 anfängt, um 5 aufhört. Aus meiner Sicht ist das natürlich auch vor allem eine Ökonomisierung von allen Lebensbereichen, also 24 Stunden erreichbar sein. Dennoch gibt es aber wiederum eine andere Seite, zum Beispiel auch Berechnungen der britischen Regierung, die eben sagen, dass Kreativindustrien 8% der Brutto-Wertschöpfung in Großbritannien ausmachen. Das ist weit mehr als zum Beispiel Banken oder Versicherungen. Wirkt da mit so einem Hintergrund nicht so ein Ruf wie der von Barking Dogs, also so ein Ruf, der eine Zukunft meint, wo es eben keine Künstler mehr gibt, wirkt dieser Ruf da nicht kontraproduktiv? Also müsste es nicht vielleicht eher darum gehen, so eine Organisationsfrage in den Mittelpunkt von Ausstellungen zu stellen?
Ich finde schon, also ich würde auch schon sagen, dass die Organisationsfrage eigentlich zentral ist, aber dass das eigentlich auch eher so ein Ansatzpunkt ist, von dem aus Barking Dogs United denken. Also dass sie in Bezug darauf, dass sie halt anfangen zu zweit zu denken, wie kann man künstlerische Produktion abschaffen, indem man sie in ihr Extrem treibt und von da aus dann ja auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, also sich weiter zusammenschließen kann. Wobei ich jetzt die digitale Bohem da nicht unbedingt das Gegenmodell zu finde, also sondern eher nochmal so eine furchtbare, ganz grauenhafte Zukunftsvorstellung. Also weil das bedeutet ja einfach perfektionierte Selbstausbeutung. Und das ist ja was, also das gibt's ja auch als Kritik recht weit verbreitet, also sowohl bei solchen Leuten wie Slavoj Žižek, aber auch schon in dem Buch von Otto Karl Werkmeister von Ende der 80er, das hieß Zitadellenkultur, dass er sagt, früher, also am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft oder in der Moderne der bürgerlichen Gesellschaft, Anfang des 20. Jahrhunderts, war es immer noch so, dass der Künstler die Ausnahmeerscheinung war, also sozusagen der wahnsinnige Genius, der nicht produktiv für die Gesellschaft ist. Und heute ist genau diese Idee des wahnsinnigen Genius eigentlich genau der Stereotyp, nach dem sich alle Produzenten formieren sollen. Also heute soll jeder kreativ sein und auf Zuruf kreatives Genie sein und eigenverantwortlich arbeiten. Also der Künstler ist eigentlich so das Role Model für den Gegenwartsproduzenten. Und das finde ich da eher eine Bedrohung. Und dagegen würde dann Organisation im künstlerischen Bereich wirklich eher was wesentlich Klassischeres heißen, meiner Meinung nach, nämlich eine Kollektivierung der Produktion. Also zu versuchen, wieder Kollektive zu gründen und sich zu fragen, wie man seine künstlerische Produktion solidarisch organisieren kann. Also was im Übrigen auch das ist, womit wir als Aktualisierungsraum in diesem Jahr arbeiten werden.
Nun findet das ja zumindest in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht statt. Werden so Ansätze, wie du das gerade besprochen hast, gibt es die in nur so kleinen Kreisen, wie zum Beispiel jetzt in Weimar, oder ist das in einer, ja, du hast ja als Kulturwissenschaftlerin da sicherlich noch weiteren Einblick, ist es für sehr viele Leute ein Thema, genau diese Organisationsfrage?
Das ist schon für viele Leute ein Thema, aber da ist es auch, wiederum genauso wie im politischen Bereich. Es gibt halt eine radikale Linke und genauso gibt es eine radikale Linke im künstlerischen Bereich. Und außerhalb dessen gibt es das halt höchstens als Networking-Idee. Aber innerhalb dessen gibt es das schon sehr stark. Also es gibt zum Beispiel in Dänemark eine Künstlergewerkschaft, es gibt irgendwie in Kanada eine Künstlergewerkschaft, in den USA gibt es Versuche, sowas zu gründen, in England gibt es das teilweise als Gewerkschaft unbezahlter Kulturarbeitender. Und gleichzeitig gibt es auch schon relativ viele Künstlerkollektive und sehr viele Bestrebungen auch, sich da zu vernetzen. Also weil das ist natürlich das, was der Kunstbereich so als Vorteil bietet. Die Form von Projekten, die man da selber auf die Beine stellen kann, sind meistens internationale. Und von daher sind so die Ausgangsvoraussetzungen, um sich da miteinander zu solidarisieren, erstmal relativ positiv, wobei man sich da nichts vormachen muss. Das hat natürlich keinen allgemeinen gesellschaftlichen Einfluss. Das hat nur einen Einfluss innerhalb der Kunstproduktion und innerhalb derer kann man halt versuchen, eine Radikalisierung zu bewirken.
Dieser Ist-Stand, den würde ich vielleicht noch gern kurz ansprechen. Also dieser Ist-Stand, der meint, dass eben Gegenwartskunst zu so einem gesellschaftlichen Modeaccessoire verkommt, sehr häufig. Dann natürlich auch die Sicht, dass eben, ja, oder die Erkenntnis, dass zum Beispiel Subkultur bisher immer Kapitalismus gestärkt hat, jede Subkultur, dass quasi so ein Intervenieren Verhältnisse Kapitalismus stabilisiert. Gibt es abseits dessen, was zum Beispiel jetzt Barking Dogs United da fabriziert, formuliert, gibt es da abseits Optionen, die du sehr wichtig fändest?
Nun gut, also ich würde sagen, dass also der schreckliche und wahre Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen von Adorno, gilt natürlich auch im Kunstbereich. Nichtsdestotrotz ist es schon so, das, was ich eben meinte, also dass Organisierung ja schon eine Form von Sinn macht und dass das dann aber wiederum auch bedeutet, dass man sich fragen muss, in welche gesellschaftlichen Bereiche man sich reinbegibt. Also ob man zum Beispiel innerhalb von Kunstinstitutionen Kunst macht oder ob man da Kunstpolitik machen will oder ob man innerhalb des Kunstmarktes, also innerhalb von Messen und Galerien überhaupt Kunst machen will oder ob man versucht, sich dem völlig zu entziehen. Und darüber gibt es halt gerade schon relativ eine große Diskussion, also ob man entweder über Intervention arbeitet oder über Exodus, also über Ausstieg oder über Eingriff in den Bereich. Und das ist was gerade sehr, sehr stark diskutiert wird, wo es auch unterschiedliche Taktiken zu gibt, wo aber eigentlich auch dann wieder gilt, so getrennt marschieren, gemeinsam schlagen. Und ich schon eigentlich sagen würde, dass es taktisch Sinn macht, sich in so gut wie jeden Bereich da einzuschalten. Also selbst innerhalb des Marktes gibt es bestimmte Strategien, die man irgendwie gewinnbringend produzieren kann, um halt progressiv sich zu vernetzen. Aber auch das ist, also das ist halt nie eine Entscheidung, die ums Ganze geht. Also ne, man kann nicht, es gibt nicht die Position, von der aus man sagen kann, so hier kann ich jetzt etwas produzieren, was definitiv radikal ist und was definitiv signifikant ist, sondern dadurch, dass man versucht, etwas zu produzieren, was signifikant für den derzeitigen Stand der Gesellschaft ist innerhalb der Kunst, hat man halt gleichzeitig auch das Problem, dass signifikant halt auch immer bedeutet, dass dadurch auch klar ist, wie unglaublich unbedeutend Kunst innerhalb der Reproduktion der Gesellschaft ist.
Mhm. Ja, welche Rolle spielt der Künstler in der Gesellschaft heute? Ist er Sozialarbeiter? Ist er vielleicht eher Unterhalter? Das sind Fragen, die derzeit unter anderem in Weimar eine Rolle spielen im ACC. Dort bis Mitte März noch zu sehen, die Ausstellung Sides Matters. Kerstin, ich danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast hier auf Radio Korax zur Ausstellung. Und ja, vielen Dank.
Gerne.